Wir werden es heute mit einem Bibeltext zu tun haben, von dem ich schon immer geträumt habe zu predigen. Und das ein Bibeltext ist, von dem ich hoffe und das erwarte, das wünsche ich mir, das habe ich von Gott erbeten. Das ist ein Predigttext, der seine ganze Kraft entfaltet, wenn er in dem Moment, wo wir ihn hören und wo wir darüber nachdenken, zur Wahrheit wird. Und wir nicht nur ihn hören, sondern er in unserem Leben zur Realität wird, weil jeder Einzelne von uns, vollkommen egal, woher du kommst, was dich umtreibt, was du glaubst, wer du bist, heute Morgen ist es ein Text für dich. Bevor ich zu diesem Text komme, ich will ja nicht ganz so steil einsteigen, ich muss euch mitnehmen, knüpfe ich dort an, wo Marc letzten Sonntag nicht aufgehört hat, aber von seinem Rallye-Unterricht erzählt hat. Letztes Mal, alle, die ein Gedächtnis haben, das länger reicht als eine Woche, die wissen, es ging um Zachäus. Und Marc hat sehr anschaulich und total cool erzählt, wie er im Rallye-Unterricht von Zachäus erzählt. Und ich dachte, naja, was ich immer bei Zachäus mache, das habe ich heute auch für euch mit dabei. Denn wenn ich mit meinen Schülern Zachäus durchnehme oder Zachäus Thema ist, spiele ich mit ihnen ein Spiel. Und dieses Spiel ist total simpel, deswegen verstehe ich es und mag ich es auch. Es geht um Bonbons und man braucht dazu einen Würfel. Und die Regel ist total easy. Ich habe immer einen schönen großen Haufen Bonbons und einen Würfel und sage den Schülern, ihr dürft jetzt gegen mich antreten und wer die höhere Zahl hat, kriegt einen Bonbon. That's it. Das ist alles, das ist die Regel. Und dann fangen wir an zu spielen und dann gucken wir halt, wie es so läuft. Und wenn aber die Schüler die höhere Zahl haben, sage ich, du hast verloren, weil der mit der niedrigen Zahl gewinnt ja. Also ich ändere zwischendrin die Regeln. Habe ich dann aber die höhere Zahl und der Schüler die geringere Zahl, könnt ihr euch denken, ändere ich die Regel und sage, du hast verloren. Ich habe die höhere Zahl, ich habe gewonnen. Es dauert nicht lange, dann brauche ich Personenschutz. Und es kommen die ersten Rufe, das ist doch ungerecht. Herr Brunner, das darfst du nicht machen. Ich freue mich jedes Jahr, wenn ich diese Einheit mache, wie Bolle. Am Ende kriegen natürlich alle ihre Bonbons, damit sie daheim nicht erzählen, der Pfarrer bescheißt uns und lügt, was man ja nicht darf als Pfarrer. Aber dieses Empfinden für Gerechtigkeit und das ist ungerecht, ich darf es ja nicht filmen, aber ihr solltet dabei sein. Alle die Kinder haben und auch kleine Kinder oder die Kinder mal klein waren, die wissen, also wenn es um Süßes geht und Ungerechtigkeit, Terror. Also, dann gnade dir Gott. Und also wirklich, es dauert nicht lange. Das ist eine Sache von 2 Minuten, dann ist im Klassenzimmer Anarchie. Und dieses Streben nach Gerechtigkeit, dieser Sinn, dieses Gerechtigkeitsempfinden, das ist ganz, ganz, ganz tief in unserem Herzen verankert. Aber es hat nichts mit dem Gerechtigkeitsempfinden zu tun, das Gott hat. Wenn wir erwachsen werden, geht es weiter mit dem Thema Gerechtigkeit. Was heißt es, in einer gerechten Welt zu leben? Was heißt es, in einer Welt zu leben, die wir als gerecht unserer nächsten und übernächsten Generation hinterlassen wollen? Wie sieht es aus mit der Gerechtigkeit aller Menschen, Männer und Frauen, Nord- und Südhalbkugel, westliche Länder, andere Länder? Wie sieht es aus mit der Gerechtigkeit im Alter, Thema Rente, Thema Sozialstaat, Thema, wer sichert eigentlich wessen Lebensstandard und Lebensunterhalt in den nächsten Jahrzehnten? Das Thema Gerechtigkeit treibt uns um und wir werden uns heute auf die Ostersuche nach Gerechtigkeit begeben. Und die Ostersuche nach Gerechtigkeit, ich sage es euch ganz, ganz direkt am Anfang, unsere Suche nach Gerechtigkeit und Gottes Reich auf Erden, das ist heute unser Thema. Und Gottes Reich auf Erden beginnt dort, wo Jesus kam. In Markus 1, Vers 15, da sind 14 Verse vorher gewesen, da war nicht viel, ja. Ganz am Anfang sagt Jesus, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das Reich Gottes, Gottes Gerechtigkeit. Ich komme darauf gleich noch, was das Reich Gottes ist. Das hat Markus gesagt. In einem anderen Kapitel, und wir nähern uns langsam dem Text, von dem ich vorhin gesprochen habe, in einem anderen Evangelium wird uns überliefert, was Jesu erste Rede in aller Öffentlichkeit war. Und erste Reden in der Öffentlichkeit, die sind immer besonders. Unser Bundeskanzler, als er seine erste Rede hielt, die Minister der einzelnen Ressorts, als sie in der Öffentlichkeit das erste Mal auftraten, bei Pressekonferenzen oder auch im Bundestag, Regierungserklärungen. Thomas Tuchel als neuer Trainer des FC Bayern München, seine erste öffentliche Ansprache, war die eigentlich schon? Ich weiß es gar nicht. War schon kurz? War gut, oder? Also, keine Ahnung. Falscher Verein für mich. Also, aber für die, die das interessiert, die waren gespannt. Was sagt er? Vor allem alle aus dem Umfeld. Was sagt er? Die erste Rede, das erste öffentliche Auftreten ist immer besonders. So auch am 29. März 2015. Fragen sich alle, was war am 29. März 2015? Ich habe es noch bildlich vor Augen. Am 29. März 2015, da bin ich mit meiner Familie kurz nach 11 aus dieser Tür rausgekommen. Das weiß ich noch ganz genau. Marlene lief damals noch so. Heute ist sie größer als ich. Zuerst und wir setzten uns hier hin. Weil am 29. März 2015, Palmsonntag 2015, habe ich meine erste Predigt hier gehalten. Ich war hier noch gar nicht Pfarrer, das sollte später kommen, aber ich musste mich der Gemeinde vorstellen und damals war ja noch 9.30 Uhr Gottesdienst in Stühlingen. Dort hatte ich dann zuerst gepredigt und dann kam ich danach hierher und für mich, ich habe das noch bildlich vor Augen, ich weiß noch genau, worüber ich gepredigt habe. Ich weiß oft im Ernst manchmal nicht, was ich vor Wochen gepredigt habe. Das schockiert euch jetzt vielleicht. Also ganz so schlimm ist es natürlich nicht. Ich weiß natürlich, was ich gepredigt habe, aber ich könnte euch die Predigt nicht mehr aus dem Stegreif 1:1 wieder so halten. Ich kann euch zu dem Thema ganz viel sagen, aber ob das exakt so ist, weiß ich nicht. Aber die Predigt weiß ich noch. Ich weiß sogar noch die Folien, die Präsentationsfolien, die ich gemacht habe. Ich weiß das Thema, klar, Palmsonntag war auch ein sehr deutliches Thema. Nächsten Sonntag Palmsonntag. Also es war vor 8 Jahren, ziemlich genau. Heute ist der 26. März. Ich erinnere mich an diese erste Predigt gut. Wer von euch auch? Also lassen wir das. Ich habe schon verstanden. Aber für mich war es das erste öffentliche Auftreten hier. Und jetzt schauen wir uns diesen Text an. Und jetzt gucken wir nämlich, was war das bei Jesus, als er das erste Mal öffentlich auftrat. Und dazu muss ich euch kurz in das Setting mit reinnehmen, denn wir reisen ja zurück in eine Zeit, in eine Kultur, die nicht unsere ist. Und wir reisen zurück in eine Zeit, in der Menschen in die Synagoge gegangen sind, in das Gotteshaus der Juden. Und sie sind dort ganz regelmäßig hingegangen. Es gehörte für sie zum Alltag dazu. Es war ihr Leben, dass sie in die Synagoge gegangen sind und dort gehört haben. Und es gab dort Regeln. Aber es war nicht so, dass immer der Gleiche dort in der Synagoge predigte oder aus den Schriftrollen las, sondern es taten immer andere. Und interessant ist übrigens, wenn ihr euch mal ein bisschen damit beschäftigt, die Schriftrollen aus der damaligen Zeit, also Qumran-Funde zum Beispiel, die zeigen uns ja sehr deutlich, wie die Schriftrollen aussahen. Das ist hebräischer Text, nur aus Konsonanten bestehend, also kein A, E, I, O, U dabei. Und am Stück geschrieben, Kapitel, Vers, diese Zahlen, die sind Jahrhunderte später erst gekommen. Das war an einem Stück alles geschrieben. Und wer damals dann eine bestimmte Textstelle aufschlagen wollte, der musste schon sehr textsicher sein. Und es waren die Menschen damals, weil sie die Bibel teilweise wirklich auswendig konnten, also das Alte Testament logischerweise. Und wenn Menschen in die Synagoge gegangen sind, gab es einige, die hörten einfach zu. Dann gab es die, die an diesem Tag aus der Schriftrolle lasen. Und dann gab es oft eine Diskussion, ein Gespräch darüber und eine Lehre. Und jetzt lesen wir mal, was das Ganze mit Jesus zu tun hat aus Lukas 4, ab Vers 16. Und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf und wollte lesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Das ist die Stelle, die Jesus gelesen hat. Der Kontext dieser Stelle ist, jeder wusste das damals. Das war ja für die damals auch nur 600 Jahre her. Jeder wusste, diese Stelle ist aus dem Propheten Jesaja. Diese Stelle wurde unserem Volk gegeben, als es im Exil war, als die babylonische Weltmacht damals die Oberen deportiert hat, den Tempel und Jerusalem, alles zerstörte. Die größte Tragödie im Volk Gottes stattfand. Und am Ende dieser Zeit schrieb der Prophet Jesaja diese Verse. Im Wortlaut in Jesaja klingen sie ein bisschen anders an manchen Stellen. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn. Jesus liest diese Stelle vor. Lukas hat sie an ein paar Stellen anders zitiert, aber vom Sinn her exakt das Gleiche. Jesus liest diese Verse einfach nur vor. Jeder weiß, klar, er liest aus dem Propheten Jesaja. Und Jesaja, vor allem der letzte Teil Jesajas, war immer ein Text, der prophetisch war. Und jeder wusste, die endgültige Erfüllung, die lässt noch auf sich warten. Und als er das Buch zutat, gab es dem Diener und setzte sich, und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Für mich ist das eine der coolsten Stellen im Neuen Testament, so unscheinbar das ist. Alle in der Synagoge haben auf Jesus geschaut und haben gewartet. Und jetzt? Leg uns aus. Was heißt das jetzt? Was sollen wir jetzt mitnehmen? Was bedeutet dieser Text für uns? Sie schauen auf ihn, sie sind gespannt, was er ihnen zu sagen hat. Und dann hält er die kürzeste, aber die vollmächtigste Predigt aller Zeiten. Und er fing an, zu ihnen zu reden: Heute. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Jahrhunderte warten die Menschen darauf. Jahrhunderte lesen sie diesen Text aus dem Jesaja. Jahrhunderte erwarten sie die Erfüllung dieser Worte, dass sie Blinden sehen, dass sie Zerschlagenen frei und ledig sein sollen, dass den Armen gute Nachricht gepredigt wird und dass die Gefangenen frei sein sollen, dass Blinde sehen sollen. Und Jesus sagt: heute ist dieses Wort erfüllt. Und ich wünsche mir, dass dieses Heute, heute ist. Und ich wünsche es dir. Was Jesus hier tut, ist, dass er sagt: Jesus ist der Messias und mit ihm kommt das Reich Gottes als Gottes Einflussbereich auf Erden. Nichts anderes macht Jesus an dieser Stelle. Er sagt: Ich bin's, ich bin der Sohn Gottes, ich bin der Messias, und dort, wo ich bin, ist Reich Gottes. Und Reich Gottes heißt, Gott hat Einfluss. Und das ist Gottes Einflussbereich hier auf der Erde. Wir leben doch in einer Welt, das muss ich euch nicht erzählen, das kriegen wir jeden Tag mit, in einer gefallenen Welt, wo vieles nicht so läuft, wie es sich Gott vorgestellt hat. Das spielt sich in uns ab, dieser Kampf. Es sind nicht nur die bösen anderen. Der Kampf, der Riss, der geht ja durch uns durch, dass wir merken, wenn wir zumindest ehrlich zu uns sind: Ich lebe nicht so, ich denke nicht so, ich rede nicht so, ich handle nicht so, dass es Gottes gutem Willen entspricht. Also hat er in diesem Moment keinen Einfluss auf mich, weil ich ja mein Ding mache. Klar fällt es uns viel leichter, auf andere zu zeigen und zu sagen: Oh, die Ungläubigen, die Heiden, die Bösen, keine Ahnung was, fällt uns viel leichter. Aber wenn wir ehrlich sind, geht der Riss mitten durch uns durch. Keiner von uns, kein einziger von uns, niemand lebt 24 Stunden am Tag so, dass er sagen kann: Ey, ich bin immer voll in Gottes Segenstrom. Bzz, wie so elektrisiert. Keiner von uns, kein einziger. Aber Reich Gottes ist dort, wo Gott Einfluss hat und wo Gottes Einflussbereich auf dieser Erde ist. Und Jesus sagt, Gerechtigkeit ist dort, wo ich bin und wo Reich Gottes ist. Und er sagt allen, die ihm zuhören, ich bin's, ich bin der, der das erfüllt. Und ich hoffe und ich wünsche, es ist wirklich ein Wunsch von mir, aber ich habe Gott in der Vorbereitung der Predigt gebeten, dass heute genau das passiert, was hier steht, was Jesus nämlich sagt. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Als Jesus weiter wirkte hier auf der Erde, logischerweise, da hat er Menschen geheilt, da hat er Blinde sehend gemacht, da hat er Lahme wieder gehend gemacht. Das hat er alles getan. Aber der Sinn dieser Antrittspredigt, wie man es nennt von Jesus, dieser Sinn ist nur für uns heute da, wenn Folgendes wir anerkennen. Jesus beschreibt uns nicht wie, sondern wer wir vor Gott sind. Was wäre, wenn Gott uns tatsächlich als Arme, Gefangene, Blinde und Zerschlagene sieht? Wo ist das Evangelium heute Morgen? Was wäre, wenn Gott uns tatsächlich so sieht, dass Gott sagt, ey, du bist arm, du bist gefangen, du bist blind, du bist zerschlagen. Es würde ja keinen Sinn machen, über diesen Text zu predigen, wenn es nicht so wäre. Heute noch. Aber was wäre, wenn Gott uns tatsächlich als Arme, als Gefangene, als Blinde und als Zerschlagene sieht? Jetzt kommt nämlich der Moment, wo ich gesagt habe, ich hoffe, dass wir dieses Wort heute nicht nur hören, sondern dass es Realität wird. Denn dann sagt Jesus auch etwas darüber, wer wir sein werden. Und wer du sein wirst. Er sagt, dass den Armen das Evangelium gepredigt wird, dass die Gefangenen frei sein sollen, dass die Blinden sehen sollen und dass die Zerschlagenen frei und ledig sein sollen. Das ist Evangelium. Und ich will mit euch, wir können es anders sein, und diese vier Gruppen anschauen. Ich will dich gar nicht in eine dieser Gruppen reinbringen, du bist es längst. Oder du gehst heim und sagst, das Wort, das hat für mich heute keine Bedeutung mehr. Also ich tue nicht so, dass wir uns jetzt krampfhaft in eine dieser vier Gruppen verorten sollen, sondern du bist längst in einer drin. Verstehe mich bitte richtig, das ist ein großer Unterschied. Weil wenn ich versuche jetzt zu sagen, ach komm, lass uns mal überlegen, wo verorte ich mich heute Morgen, okay, ich bin heute ein bisschen Depri, boah, ich werde heute so der Zerschlagene sein. Darum geht es mir überhaupt nicht. Es geht mir nicht darum, jetzt irgendwelche Schubladen aufzumachen und zu sagen, komm, einer von denen wirst du schon sein, damit diese Predigt auch irgendwas für dich ist. Nein, du bist schon längst drin. Und das ist das Herausfordernde heute Morgen, wo ich dich ehrlich frage, willst du da rauskommen? Willst du das? Der Rest macht keinen Sinn, wenn du diese Frage mit Nein beantwortest. Aber es ist nicht die Frage, ob du dich in eine dieser vier Kategorien einordnen kannst. Das ist nicht die Frage. Du bist längst drin. Aber das Evangelium heute Morgen ist, dass Jesus uns auch sagt, was dann aus dir wird. Also ist für mich nicht die Frage und für dich nicht die Aufgabe zu überlegen, wer könnte ich sein, sondern in dein Herz mal reinzuhören. Und das geschieht natürlich nicht nur heute Morgen im Gottesdienst, sondern das nimmst du mit nach Hause und das bewegt dich hoffentlich weiter. Wer bist du in dem, was Jesus hier sagt? Wer bist du? Weil am Ende steht eine große Verheißung. Und deswegen habe ich es bewusst als Frage formuliert. Bin ich arm? Und jetzt denken alle so, nee, hab genug Geld, darum geht es überhaupt nicht. Darum geht es überhaupt nicht. Jesus sagt, den Armen soll das Evangelium gepredigt werden. Arm ist etwas ganz anderes. In der Bergpredigt sagt Jesus, selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Geistlich arm heißt auch nicht, dass die besonders Dummen besonders gläubig sind. Da steht nämlich nicht geistig arm. So diese mathematisch Minderbemittelten oder irgendwie so. Darum geht es 0,0. Das ist irgendwie immer so, wenn man sich halt nicht auf das Geistliche berufen kann, dann muss man irgendwie die biblischen Texte zu irgendeiner psychologischen oder soziologischen Krücke machen oder die Bergpredigt politisch auslegen. Das ist alles Quatsch, wenn man nicht in die Tiefe hineinschaut. Jesus sagt ja nicht, selig sind, die doof sind. Ja, selig sind die Doofen, weil sie halt mal ein Lied über Jesus gesungen haben. Wer es noch kennt. Das sagt Jesus nicht. Jesus sagt auch nicht, die arm sind, die wenig Geld haben, die halt arm dran sind. Klar, wenn wir die geistliche Tiefe nicht durchdringen, dann müssen wir immer an der Oberfläche bleiben. Natürlich liebt Jesus besonders die arm dran sind. Ja, letzte Woche Zachäus, wenn ihr es nicht angehört habt, schaut es euch unbedingt an, was Mark gepredigt hat. Zachäus war zwar reich an Geld, aber innerlich ganz arm. Hier geht es um etwas anderes. Geistlich arm sind die, die das sagen können, was Paulus einmal von sich sagt. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Das sind die Armen. Die Armen sind die, die sagen können, nicht ich, sondern Jesus. Ich habe auf meinen Glauben, auf meine Errettung, auf meine Erlösung, auf mein ewiges Leben, auf meine Berufung in Jesus, auf meinen Stand als Christ 0,0 beizutragen. Null. Nicht mal deine Bekehrung, nicht mal deine Entscheidung für Jesus hat irgendetwas damit zu tun, dass du es dir verdient hättest. So, und lass dir das mal nur mal ein bisschen durch den Kopf später auch gehen. Heute ist schlechtes Wetter, ihr könnt alle daheim auf dem Sofa bleiben, macht euch einen Tee oder einen Kaffee und überlegt mal, ist da auch nur ein Hauch in dir drin, dass du sagst, ich habe mich für Jesus entschieden und deswegen werde ich gerettet. Und sage ich, gute Nacht. Gute Nacht. Natürlich rufen wir immer wieder dazu auf, dass du dich für Jesus entscheidest, logisch. Aber bild dir doch nichts drauf ein. Das funktioniert doch alles nur, weil Jesus sich längst für dich entschieden hat und alles für dich getan hat. Natürlich sollen wir uns für Jesus entscheiden. Natürlich gehen Menschen verloren und verbringen die Ewigkeit in der Hölle, die sich nicht für Jesus entscheiden. Aber wir dürfen uns 0,0 darauf einbilden, weil ich mich entschieden habe, werde ich gerettet. Nein, weil Jesus für dich am Kreuz gestorben ist, wirst du gerettet. Und weil du die Gnade hattest, es zu erkennen, wirst du gerettet. Also gibt es etwas in dir, wo du auch nur ansatzweise so ein Verdienstdenken drin hast? Ich habe es heute in den Gottesdienst geschafft, die anderen nicht. Ich habe jemanden eingeladen mit der Ostereierbox, die anderen nicht. Ich war zweistellig bei den 21 Tagen des Gebets, andere waren gar nicht da. Ich hoffe nicht, dass irgendjemand so denkt. Aber in dem Moment ist die gute Nachricht, du kannst gar nichts, denn du würdest zugrunde gehen an dem, wo du dir selber einen Verdienst zurechnest, weil du es nie recht machen kannst vor Gott. Und deswegen sagt Jesus, denen, die arm sind, weil sie nichts, aber auch gar nichts für sich als Verdienst ansehen, denen gilt das Evangelium. Für die ist das Evangelium von Gottes Liebe. Und deswegen frage ich nicht nur, bin ich arm, sondern ich frage dich, werde ich ärmer? Ärmer an Stolz, ärmer an Egoismus, ärmer an Selbstmitleid, gibt es auch fromm, mega, ne? Gott kann mich nicht lieben, mir passieren so viele schlimme Dinge und so weiter, kann man richtig drin baden. Werde ich ärmer an diesen Dingen, dann gilt dir das Evangelium. Dieses Evangelium ist, was Paulus später einmal gesagt hat oder wo Jesus zu ihm sagt, lass dir meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen, in den Armen mächtig. Alles ist Gnade, es reicht. Vielleicht musst du heute aber auch dir eingestehen, dass du gefangen bist. Jesus sagt, die Gefangenen sollen frei sein. Nochmal, wir sind alle drin, in einer dieser Kategorien. Und wenn du dich als gefangen siehst, sagt Jesus, du sollst frei sein, denn wer Jesus begegnet, wird frei. In Johannes 8 sagt Jesus, wer den Sohn Gottes erkennt, der ist wirklich frei. Und gefangen können wir ganz unterschiedlicher Art sein. Wir können in einem Gefängnis unseres Selbst sein unseres Selbstmitleides, wie ich es eben schon gesagt habe, aber auch Selbsttäuschung, dass wir nicht ehrlich zu uns sind. Wir können uns etwas auf uns einbilden. Wir können uns so sehr selber gefangen nehmen. Wir können unser Leben aufbauen auf einem Lügengerüst, wo wir weder zu uns noch zu Menschen ehrlich sind, wo wir meinen, etwas sein zu müssen. In unserer heutigen Welt ja sowieso, wo wir nur noch Klicks und Likes und Daumen hoch zählen, gefangen darin, dass ich jemand sein muss, der ich gar nicht bin. Wir können aber auch gefangen sein in unserer Zeit. Damit meine ich nicht die chronologische, sondern in dem, wo wir gerade sind. Das, was uns die Gesellschaft vorgaukelt, was man sein muss, weshalb man dann die ganzen Likes haben will. Dass du jemanden darstellen musst, dass du jemand sein musst, der du eigentlich gar nicht bist. Gefangen aber auch in dem Denken unserer Zeit. Unsere Gesellschaft ist durchzogen von Lügen des Teufels. Durchzogen von den Lügen des Teufels. Und was heute gut ist, ist eigentlich böse. Und was böse ist, wird gut genannt. Es gibt so viele Bereiche in unserer Gesellschaft, die unser Leben betreffen, wo der Teufel uns Dinge vorgaukelt. Ein Beispiel nur. Für mich eines der umkämpftesten Bereiche menschlichen Lebens überhaupt ist die Familie. Ich lese in meiner Bibel, dass eine Ehe zwischen Mann und Frau geschlossen wird und Kinder, wenn sie es können und wenn sie es möchten, in dieser Ehe gezeugt, erzogen werden, und das ist Familie. Und jetzt haben wir die Gnade, dass unsere Predigt nicht so viele Leute angucken, und ich glaube, ich werde keinen Shitstorm ernten online. Andere, die das tun und eine größere Reichweite haben, bekommen diesen Shitstorm. Aber ich stehe dazu. Ich glaube, dass es Familie nach biblischem Prinzip. Sage ich darüber dadurch etwas Schlechtes über jemand anderes? Nein. Verurteile ich jemanden? Nein, überhaupt nicht. Habe ich gegen jemanden was? Überhaupt nicht. Aber wie ist es gesamtgesellschaftlich, wenn du dich hinstellst und sagst, das ist für mich Familie? Das heißt für mich Ehe? Diese guten, traditionellen biblischen Werte? Dass es gut ist für Kinder, dass sie Mama und Papa haben? Stell dich mal hin und sag das. Das wird in mancherlei Hinsicht gar nicht mehr akzeptiert als eine Meinung. Und das meine ich damit, dass gut böse genannt wird und böse gut. Dass die Dinge umgekehrt werden. Darin können wir gefangen sein, weil wir Lügen aufsitzen. Wir können aber auch in unserem Glauben gefangen sein. Dort, wo wir Glaubenssätze glauben. Einen habe ich gesagt, ich komme in den Himmel, also ich sage es mal salopp, ich komme in den Himmel, weil ich mich bekehrt habe. Da ist so viel Ich und mich drin, dass es schon eklig ist. Aber andere Glaubenssätze sind auch, du musst noch mehr leisten, damit Gott dich liebt, oder du musst in der Gemeinde. Ich sage immer, Glaube und Müssen, das funktioniert nicht. Glaube darf nie Spuren von Müssen enthalten. Nie. Aber wir können darin gefangen sein. Und wenn du darin gefangen bist, in solchen irrigen Meinungen von anderen, von der Gesellschaft, von dir selber, dann sagt Jesus, du wirst frei werden. Mega, oder? Jesus sagt, du wirst frei werden davon. Bin ich blind? Jesus sagt, die Blinden, sie sollen sehen können. Und ich glaube, es gibt zwei Formen von Blindheit, die Jesus hier meint. Und ich beschreibt sie euch mit einem anderen Vers, den Jesus, einem anderen Vers, in dem Jesus von sich etwas sagt, wo er sagt, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit umherirren, sondern hat das Licht, das zum Leben führt. Die eine Form der Blindheit ist, dass du Jesus nicht als Gott anerkennst. Ob du online zuschaust, ob du hier bist und sagst, das mit Jesus, ich weiß nicht so richtig. Das ist der größte Blindspot, der größte blinde Fleck, den wir haben können. Wenn wir zwar von Gott reden, aber Jesus nicht meinen. Und Jesus sagt, wer mir nachfolgt, der kommt aus der Dunkelheit ins Licht. Und bei dem ist nicht mehr dunkel, sondern hell. Und der ist nicht mehr blind, sondern er sieht. Und in der Dunkelheit sind Dinge wie Angst, wie Scham, wie Schuld, wie Not, die uns wie gefangen halten, um die sich unser Denken kreist. Aber das ist immer dort, wo wir im Dunkeln sind. Dort, wo wir sehen können, dort, wo Licht kommt. Und das sagt Jesus von sich, ich bin das Licht der Welt. Dort geschieht Veränderung und dort werden diese Dinge weichen. Und die letzte Gruppe, die Jesus anspricht, das sind die Zerschlagenen. Dieses Wort drückt aus, dass jemand nicht nur etwas erleidet, was nicht ganz so nett ist, sondern der ist am Ende, der ist am Boden. Warum auch immer. Sei es, weil er sich selber dorthin gebracht hat oder weil andere ihn dorthin gebracht haben. Im Psalm 34, Vers 19, dort steht, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Er wird es tun. Jesus hat es auch gesagt. Was ist mit denen, die zerschlagen sind? Ich habe es mit dem Wort geheilt ausgedrückt, vorgelesen. Luther-Übersetzung steht, sie sollen frei und ledig werden. Und als ich dann gesehen habe, wieso steht da ledig? Was heißt ledig? Frei und ledig sein. Ledig kennen wir als, wie sagt man, als Beziehungsstatus. Ja, ich bin ledig, ich bin nicht verheiratet. Was heißt frei und ledig? Das Interessante ist, dass in diesem, das Wort, was dort steht, ist genau das, was im Neuen Testament immer und immer und immer wieder verwendet wird, zur Vergebung der Schuld. Und das ist eine Sprache, die eigentlich aus der Finanzwelt kommt, dass etwas losgekauft wird. Damals, Antike, wurden ja sogar Menschen verkauft, Sklaven, frei gekauft. Und wenn du frei gekauft wurdest, warst du ein freier Mensch, ansonsten warst du gebunden. Und hier sagt Jesus, die zerschlagen sind, die sind wie versklavt. Sie sollen losgekauft werden, sie werden losgekauft werden, sie werden, deswegen habe ich es mit diesem einen Wort übersetzt, geheilt. Sie werden nicht nur frei davon, sondern das, was dich zerschlägt oder zerschlagen hat, das wird Jesus so wegnehmen, dass du geheilt bist. Nochmal, ich habe vorhin gesagt, diese vier Gruppen, die Armen, die Gefangenen, die Blinden, die Zerschlagenen, das ist keine Frage, ob du dich irgendwo einsortieren willst. Nein, meine Frage am Ende ist, ob du da raus willst. Das ist die einzige Frage. Willst du da raus? Natürlich sind die Armen die Gruppe, wo man so ein bisschen umdrehen muss. Deswegen habe ich auch gefragt, willst du ärmer werden? Also willst du anerkennen, dass du vor Gott arm bist? Aber die Frage ist nicht, wo bist du drin, sondern die Frage ist, willst du raus? Und deswegen habe ich am Anfang dieser Predigt gesagt, ich liebe diesen Abschnitt total. Und deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, ich wünsche mir und habe dafür gebetet, dass dieser Text wie vielleicht kaum ein anderer Predigttext in der letzten Zeit, wo ich gesagt habe, eigentlich sollte ich gar nicht predigen, sondern einfach nur beten, dass es Realität wird. Das ist das Allerwichtigste. Ich kann es nicht machen, aber das Wichtigste ist, dass das, was dort steht, dass das passiert. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen. Und den Blinden, dass sie sehen sollen. Und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Was hat Jesus gesagt, nachdem alle auf ihn geschaut haben und gesagt haben, jetzt muss die Predigt kommen nach der Schriftlesung? Und er fing an, zu ihnen zu reden, heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Wisst ihr, was ich genial fände? Wenn jemand von euch im Laufe dieses Tages, im Laufe der nächsten Tage sagen kann, heute ist es wahr geworden in meinem Leben. Ich bin befreit worden, ich bin geheilt worden, ich bin freigesetzt worden. Warum? Weil ich es wollte und mich diesem Jesus anvertraut habe. Paulus schreibt es im zweiten Korintherbrief an die Gemeinde und drückt es so aus, Gott ist bereit, euch gerade jetzt zu helfen. Heute ist der Tag der Erlösung. Heute. Und wenn du heute noch nicht dazu bereit bist, oder wenn du sagst, nein, ich muss mir das erst noch ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, dann tu das bitte nur deswegen, wenn du dir noch nicht sicher bist, ob du Jesus reinlassen willst in das, wo du arm bist oder wo du gefangen, blind oder zerschlagen bist. Tu es aber nicht, weil du daran zweifelst, und wirf dich lieber mit deinem Zweifel auf Jesus. Wenn du aber sagst, nein, heute gilt für mich noch nicht, dann sage ich dir Folgendes. Heute greift Jesus in dein Leben ein. Wenn nicht heute, dann morgen. Denn morgen ist ein neues Heute. Heute greift Jesus in dein Leben ein. Wenn nicht heute, dann morgen. Denn morgen ist ein neues Heute. Gottes Gnade ist nie am Ende. Nie. Never. Da, wo wir längst aufhören und aufgegeben haben, sagt Jesus, da bin ich, da komme ich, da mache ich dich frei und da heile ich dich. Und wenn du dem Ganzen nicht glauben kannst, immer noch nicht glauben kannst, glaub nicht mir. Hör nicht hin, was ich sage, aber hör hin, was die Bibel sagt. Paulus schreibt in grandiosen 8. Kapitel im Römerbrief, was kann man dazu noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann dann noch gegen uns sein? Ich liebe diesen ersten Teil, was kann man dazu noch sagen? Das ist so, ey Leute, checkt's doch endlich. Jetzt nehmt's doch mit. Wenn Gott für dich ist, und Gott ist für dich, ich hoffe, das wurde deutlich durch Jesu Antrittspredigt. Wenn Gott für dich ist, was soll noch gegen dich sein? Wenn Gott uns zur Seite steht, wer soll sich uns in den Weg stellen? Genau das werden wir gleich singen. Und steht uns Gott zur Seite, wer kann uns widerstehen? Wer kann uns widerstehen, wenn Gott an unserer Seite ist? Bevor wir das singen, bitte ich dich einfach einen Moment mal kurz still zu sein, reinzuhören in dich, was diese Worte mit dir tun, wo du andockst. Und ich bitte dich, ehrlich zu sein vor Jesus und erstmal selber im Stillen für dich ihm zu sagen, was dir jetzt auf dem Herzen liegt.